zum Anfang aus Offenbarung, Kapitel 10, die Verse 8 bis 10. Offenbarung 10, die Verse 8 bis 10. Dann sprach die Stimme aus dem Himmel wieder mit mir: Geh und nimm die geöffnete Schriftrolle von dem Engel entgegen, der auf dem Meer und dem Festland steht. Da trat ich zu ihm und bat ihn, mir die Schriftrolle zu geben. Und er sagte zu mir: Ja, nimm sie und iss sie. Zuerst wird sie in deinem Mund süß wie Honig schmecken, aber nachdem du sie heruntergeschluckt hast, wird sie dir bitter im Magen liegen. Ich nahm die kleine Schriftrolle aus der Hand des Engels und aß sie. Und sie schmeckte süß in meinem Mund, aber in meinem Magen war sie bitter. Wir sind gespannt auf die Verkündigung, süß wie Schoki diesmal und sauer wie Zitrone. Also was wird daraus?
Schön, seid ihr alle da. Ich freue mich, unter euch zu sein. Letzte Woche waren Ralf Wäschby und ich waren wir in Friedensau an einer Weiterbildung. Und wir sind da gemeinsam von Zürich sind wir nach Berlin geflogen, dort in die Stadt hinein. Und dort haben wir uns ein Auto gemietet, um nach Friedensau zu kommen. Und wir waren bei dieser Vermietstation. Wir haben uns einen kleinen Skoda haben wir uns gemietet, möglichst günstig. Und wir sind dorthin gekommen und haben da diese Formalitäten gemacht und so. Und ihr müsst euch vorstellen, das war nur ein kleines Büro, da waren eigentlich zwei Schalter. Und dann ist ein Mann hereingekommen und der hat am anderen Schalter auch sein Auto, wollte er abholen. Und ich höre noch so, wie der Vermieter ihm sagt, auf seine Frage hin, ist das ein handgeschalteter oder ein Automat? Und dann sagt dieser Anbieter, dieser Vermieter, es ist ein Automat. Und er: Oh, habt ihr kein handgeschaltetes Fahrzeug hier drin? Da sagt er: In meiner ganzen Garage habe ich kein handgeschaltetes Fahrzeug mehr, nur Automaten. Oder? Aber wir haben den Skoda gehabt, handgeschalten. Und das war schon alles fertig, ich muss nur noch den Vertrag unterschreiben, dann kommt der Vermieter rüber und fragt mich so schüchtern: Würde es Ihnen etwas ausmachen, einen Automaten zu fahren? Könnten wir tauschen? Und dann haben wir gesagt: Ja gut, wir können schon, mir spielt es keine Rolle, ich fahre auch Automat. Ja? Dann haben wir also einen Tausch gemacht. Was wir nicht gewusst haben, dass diese Klasse wesentlich höher war und wir jetzt plötzlich einen riesigen Mercedes hatten und der andere ein Skoda. Ohne Aufpreis natürlich. Und dann hat er mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, in der Tiefgarage können Sie das Auto holen. Schauen Sie sich an, ob alles in Ordnung ist, dann können Sie losfahren. Wir haben keine Anleitung bekommen, wie zu fahren. Und wir haben dann also irgendwo in der Garage das Knöpfchen mal gedrückt und geschaut, welches Auto begrüßt uns. Und da sind wir dorthin, das war wirklich ein ganz schöner Mercedes, ja, und ich bin da reingesessen und ich glaube, es hat mindestens 5 Minuten gedauert, bis ich gewusst habe, wie starte ich das Ding und wie fahre ich überhaupt weg. Weil da war nicht einfach in der Mitte so ein Hebel, den man betätigen konnte. Der war irgendwo hinter dem Lenker versteckt, war ein Schalter, den man da betätigen musste. Und dann ging es los. Ja? Natürlich auf der Autobahn durfte man ein bisschen ausprobieren, oder wie so ein Mercedes läuft. Aber was ich eigentlich sagen möchte, während dieser ganzen Zeit der Weiterbildung, wenn wir zwischen den Pausen mal irgendwo hingefahren sind, ja, wir haben immer wieder neue Dinge entdeckt. Ja. Ah, da geht das Dach da oben noch auf, oder? Und ah, da, wir können das ganze Licht können wir verändern vom Interieur. Also das war zuerst violett alles rundherum und dann war es blau und einfach spannend. Und wir haben immer mehr und mehr entdeckt in diesem Auto. Ja, und was ich eigentlich damit sagen möchte, im Glauben ist eigentlich genau das Gleiche. Jeder von euch hat einen solchen Mercedes bekommen. Gott möchte, wir haben es gerade gesungen, uns das Leben in der Fülle schenken. Und er hat alles bereit, ja? Aber ich kann euch sagen, wie viele unter uns neigen dazu, ah, es fährt ja, es läuft ja, es geht ja vorwärts. Und man probiert gar nicht aus. Man ist zufrieden mit dem Status quo. Und dabei möchte Gott uns so viele schöne Dinge zeigen, damit das Leben auch wirklich zu einem Leben der Freude und des Glücks wird in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Einfach, das wollte ich euch am Anfang der Predigt erzählen, bevor ich über süß und sauer und bitter zu sprechen bekomme. Aber einfach auch in jeder Predigt geht es eigentlich darum, dass ihr gewisses Handwerkzeug bekommt, gewisse Hinweise, die mir eigentlich gefehlt haben dort bei dieser. Wir haben keine Einführung bekommen, ja. Aber ihr bekommt auch in jeder Predigt gewisse Dinge und da könnt ihr sagen, oh, das möchte ich mal ausprobieren. Das ist toll, ja. Das möchte ich ausprobieren, ob das wohl funktioniert, was er da vorne gepredigt hat. Und dazu möchte ich euch heute ganz besonders motivieren. Ich weiß nicht, ob euch da aufgefallen ist, da vorne hat so gewisse Dinge da am Boden. Eigentlich die Zitrone, ich denke, ihr könnt euch alles vorstellen, wie das ist, wenn man da reinbeißt, ja. Aber in der Schrift steht eher, es ist bitter, wie eine Grapefruit. Oder eben, zuerst ist es aber süß, sehr süß, ja. Jetzt stellt euch vor, ihr beißt hier hinein und es schmeckt so. Oder es schmeckt vielleicht sogar so. Wie reagiert ihr darauf? Oder es schmeckt nach gar nichts? Die Möglichkeit besteht auch noch. Aber ist es nicht so, dass das dann zu einer riesigen Enttäuschung führt? Ja? Kauf nicht zu früh Erdbeeren. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch schon irgendwie im Januar Erdbeeren gekauft hat. Oh, die sehen so schön aus. Und da kommt der Biss rein und dann merkt man, der schmeckt nach gar nichts. Aber grundsätzlich, wir erwarten immer etwas. Wir erwarten, dass hier süß ist. Und es kann sein, dass es süß ist, aber wenn ich es gegessen habe, wird es mir schlecht. Und dann wird es bitter. Ich möchte heute Morgen mit euch einmal dieses Kapitel 10 der Offenbarung noch ein bisschen näher anschauen, wo es genau auch schlussendlich um dieses Süß-Sauer geht. Aber ich habe noch eine ganz andere Botschaft, die wir auch aus diesem 10. Kapitel entnehmen können für uns persönlich. Es heißt in Vers 1, und ich sah einen anderen Engel, einen anderen starken Engel heißt es sogar, vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet, ein Regenbogen war über seinem Kopf und sein Gesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. So steht es, Offenbarung Kapitel 10, Vers 1. Ich möchte euch ermutigen, das auch aufzuschlagen. Was sehen wir hier? Es kommt ein anderer Engel. Übrigens, mit Kapitel 10 der Offenbarung beginnt ein ganz neues Kapitel. Ja? Wir haben die sieben Sendschreiben, wir haben die sieben Siegel, wir haben die sieben Posaunen. Und eigentlich mit Kapitel 10, es beginnt bis Kapitel 16, geht es um unsere Zeit, geht es um die letzte Zeit. Alles, was zwischen Kapitel 10 und Kapitel 16 ist, ist unsere Zeit, das geht uns persönlich etwas an. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Aber eben, wie gesagt, hier kommt jetzt ein anderer Engel aus dem Himmel herab und er ist mit einer Wolke bekleidet. Und da fängt das Bibelstudium an, wenn wir das so ein bisschen hören. Hier haben wir gewisse Begriffe wie die Wolke, den Regenbogen. Er kommt vom Himmel herab, ein Engel und so weiter. Dann können wir uns fragen, wo kommt Wolke auch noch vor? Ja? Dann fragen wir, wo kommt die Wolke alles vor? Wo haben wir eine Wolke? Wir haben eine Wolke beim Auszug aus Ägypten. Nicht nur eine Wolke, auch eine Feuersäule. Beide Begriffe. Wenn wir das also nun in der Offenbarung studieren, dann sagt das uns auch, aha, gedanklich Auszug aus Ägypten. Wow. Und um was ging es beim Auszug aus Ägypten? Errettung. Es ging um Erlösung. Es ging darum, dass Gott sein Volk erlöst aus der Knechtschaft, so wie er uns heute aus der Sünde erlöst. Das ist diese frohe Botschaft, die da eigentlich enthalten ist in der Befreiung vom Volk Israel. Aber wir haben auch noch den Regenbogen. Ah, Wolken, Entschuldigung, ich bin gar nicht fertig. Was ist mit der Wolke sonst noch? Jesus Christus wird auf eine Wolke emporgehoben. Und was heißt es nachher? Jesus Christus wird, so wie er emporgehoben worden ist, auch wieder herunterkommen. Ja? So wie ihr ihn habt gen Himmel aufsteigen sehen, so wird er wiederkommen. Also auch hier wiederum der Aspekt der Rettung, der Erlösung. Und dann ist da die Rede noch von einem Regenbogen. Ja? An was erinnert uns das? An die Sintflut. Ja, dort der Bund, den Gott da geschlossen hat. Und wenn wir über Sintflut nachdenken, da sind wir auch bei meiner letzten Predigt. Um was ging es bei meiner letzten Predigt nochmals? Da ging es ja diese Zahlenspielerei. Könnt ihr euch erinnern mit der Größe der Arche? 350, 30 Ellen. Ja, auch da wiederum das Wort, das durch dieses Wasser hindurch uns zum Ziel bringt, zur neuen Erde, zum Reich Gottes, Jesus Christus. Das ist schlussendlich auch wiederum ein Aspekt der Errettung. Und dann haben wir den Regenbogen auch noch um den Thron Gottes. Und was macht Gott auf dem Thron? Was macht Gott auf seinem Thron? Richten, regieren, ja? Gerecht, ein gerechter Richter, der uns erlösen möchte. Also hier sehen wir all diese Aspekte und wenn wir das alles hier sehen, in diesem ersten Vers, dann wissen wir, das ist ein wichtiges Ereignis, was jetzt da eintritt. Ja? Und es hat mit Erlösung zu tun. Und zweiter Stelle haben wir hier auch Jesus Christus, der hier so beschrieben ist. Also in Kapitel 1, Offenbarung Kapitel 1, hier wird klar auch aufgezeigt, da wird Jesus genauso beschrieben wie hier. Also es kann Jesus sein, dieser andere Engel, oder jemand, der in der Macht Jesus Christus diese Botschaft verkündigt. Und das wollen wir jetzt einfach mal so festhalten. Und dann wird gesagt, dass er ein geöffnetes Büchlein in seiner Hand hält. Könnt ihr euch erinnern, Kapitel 4, das ist noch geschlossen, hier ist es offen. Er setzt seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf die Erde. Also er steht über alles. Gott selber steht über alles. Er steht über dem Meer, er steht über die Erde. Und das wird nachher auch spannend, Kapitel 13. Da haben wir ein Tier, das aus dem Meer kommt und ein Tier, das aus der Erde kommt. Und das wird hier auch schon ein bisschen angedeutet. Gott steht über alles. Er hat alles in seiner Hand. Egal, was kommen wird. Und dann heißt es, und er schrie mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und als er schrie, erhoben die sieben Donner ihre Stimmen. Jetzt haben wir den Löwen. Was ist mit dem Löwen? Wo gibt es Löwen in der Bibel? Gut, Daniel 6 in der Löwengrube. Aber gibt es sonst noch Stellen? Der Löwe, Jesus Christus, der Löwe von Juda. Ja, haben wir in Offenbarung Kapitel 5. Ja, der Löwe von Juda. Genau, Jesus Christus. Interessant hier wird auch Amos Kapitel 3. Und dort steht in Vers 7 und 8, denn der Herr tut nichts, ohne sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten zu offenbaren. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Der Herr redet, wer sollte nicht weissagen? Hier ist die Rede von diesem Löwen, der brüllt. Ein Löwe, der die Prophezeiungen brüllt oder verkündigt. Wer sollte nicht weissagen? Und die Frage ist natürlich nun, können wir einen Löwen daran hindern, zu brüllen? Könnt ihr einem Löwen sagen, so jetzt schweig und bist still? Es geht nicht. Du kannst Gott nicht daran hindern, dass die Botschaft hinauskommt. Unmöglich. Ja? Und er verwendet Menschen wie du und ich dafür, dass diese Botschaft hinausgeht in diese Welt. Er gebraucht Menschen dazu. Und wisst ihr, wenn dann Jesus noch sagt, wenn diese nicht reden, dann werden sie Steine tun. Ja? so ganz klar auch deutlich, wir können Gott nicht daran hindern, die Botschaft hinauszubringen, auf welche Art er es auch immer tun wird. So natürlich, und wenn wir das alles am Anfang von diesem Kapitel hier haben, dann merken wir, da ist etwas ganz Wesentliches, etwas Wichtiges, was jetzt da hinaus muss. Ja, und dann reden diese sieben Donner. Man kann sich fragen, ja, was sind diese Donner? Im Psalm 29, Vers 3, Psalm 29, Psalm 29 und dort ab Vers 3, die Stimme des Herrn erschallt über die Gewässer, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über große Gewässer. Die Stimme des Herrn ergeht mit Macht, die Stimme des Herrn ergeht herrlich. Die Stimme des Herrn zerbricht die Zedern, der Herr zerbricht die Zedern auf dem Libanon. Er lässt den Libanon hüpfen wie ein Kalb und Syrien wie ein Jungen wieder und so weiter. Also wir sehen hier mit dem Donner die Stimme Gottes, Gott, der redet, Gott, der spricht. Auch im Johannes Kapitel 12, Johannes Evangelium Kapitel 12, auch da steht es, Johannes Kapitel 12 und dort ab Vers 28, da steht, Vater, verherrliche deinen Namen, du, da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Da sagte die Menschenmenge, die dabei stand und zuhörte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesu antwortete, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Auch hier wiederum die Stimme Gottes. Und nun haben wir hier in Kapitel 10 dieses Donnern. Und dieses Donnern ist nichts anderes als die Stimme Gottes. Gott, der hier redet. Gott, der hier eine Botschaft hat. Und Gott, der dem Johannes etwas offenbart, durch ihn, also durch seine Stimme. Er offenbart dem Johannes etwas. Und dann sagt er schlussendlich, versiegle, was die sieben Donner gesagt haben und schreibe es nicht. Das, was du, Johannes, gesehen hast, sollst du noch nicht niederschreiben. Und jetzt kommt die Geschichte, dass eben mit dem Sauer, mit dem Bitter, mit dem Süß und so weiter, mit dem Büchlein. Zuerst schwört er noch, dieser Engel, er schwor bei dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, er schwört beim Schöpfergott. Das wird hier ganz klar zum Ausdruck gebracht. Und dann heißt da noch in Vers 6 am Schluss, er schwört also bei dem Schöpfer, dass es nun keine Zeit mehr geben soll. Das wird einfach so hineingestreut. Es soll nun keine Zeit mehr geben. Was heißt das? Es soll keine Zeit mehr geben. Wir haben immer noch Zeit, oder nicht? Und da merken wir, aha, es hängt zusammen mit etwas anderem. In Daniel Kapitel 12, Daniel Kapitel 12, ab Vers 4, da steht, und du, Daniel, verbirg diese Worte, versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darüber kommen und viel Erkenntnis haben. Ist interessant. Das Buch Daniel ist das einzige Buch in der Bibel, wo Gott gesagt hat, versiegle. Versiegelt hat er aber nur die Dinge, die nicht offenbar worden sind im Buch Daniel. Es gibt ja verschiedene Prophezeiungen, die Daniel gemacht hat, die in Erfüllung gegangen sind, die er selber sogar zum Teil erlebt hat. Aber die Dinge, von denen er nicht genau gewusst hat, wohin das führt, die hat er versiegelt. Und offenbar hat also Johannes genau das Gleiche gesehen wie der Daniel. Und dann heißt jetzt hier plötzlich, und wir haben gesehen, in dieser letzten Zeit werden dann viele es erforschen und sie werden es erkennen. Und jetzt heißt es plötzlich, es gibt keine Zeit mehr, Es ist die Rede, er soll das Buch versiegeln, er soll es nicht schreiben. Und dann heißt es, ist hier die Rede von diesem geöffneten Büchlein. Ja, das ist spannend, ein geöffnetes Büchlein. Ist und es ist süß. Was ist süß, wenn ich von einer Botschaft rede? Eine gute Botschaft ist süß, oder? Wenn ich eine gute Botschaft verkündige, dann ist das etwas Süßes, etwas Schönes, etwas, was einen aufstellt, was einen motiviert. Offenbar ging es hier darum, um eine frohe Botschaft. Aber es endet in einer großen Enttäuschung. Die Jünger Jesu, die haben diese frohe Botschaft gehabt mit Jesus Christus, der Mensch geworden ist, die mit Jesus zusammen waren. Und sie dachten, Jesus wird jetzt sein Reich aufrichten, er wird uns erlösen aus der Macht der Römer. Und dann, was kommt? Nein, es kommt ganz anders. Jesus stirbt und er fährt auf in den Himmel. Ja, also einfach dort nach dem Tod Jesu waren die alle am Boden. Eine riesige Enttäuschung. Zuerst ganz süß. Das ist der, der verheißen worden ist. Das ist der Messias. Boah, jetzt ist er tot. Bitter. Große Enttäuschung. Aufgrund einer falschen Vorstellung, die sie hatten. Aber wir wissen, dass die Zeit Jesu nicht die Zeit des Endes ist. Die Zeit des Endes, die ist eigentlich ab 1844. Und es ist interessant, dass in der Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, dass viele verschiedene Menschen, gläubige Menschen an verschiedenen Orten auf dieser Welt begonnen haben, die Prophezeiungen aus dem Buch Daniel zu verstehen, die Zeitprophezeiungen zu verstehen. Und die Ergebnisse sind frappant ähnlich. Es geht um ein paar Jahre Unterschied, je nachdem, welchen Startpunkt sie genommen haben für die 2300 Abend und Morgen aus Daniel 8,14. Wow. Ja. Und darum heißt es hier, es soll keine Zeit mehr sein, ist die Rede von, es soll keine prophetische Zeit mehr sein. Wir wissen, dass die Milleriten ein völlig falsches Verständnis gehabt haben vom Heiligtum. Es ist ja kein Wunder. Daniel 8 heißt, das kleine Horn wird das Heiligtum zu Boden treten. Ja, also das ganze Gedanken, alles was mit dem Heiligtum zusammenhängt, das wurde zertreten. Und jetzt, oder, ist klar, diese Milleriten, die hatten wirklich das Gefühl, aha, Heiligtum wird gereinigt, das Heiligtum, ja, das muss wohl diese Erde sein. Ja, es kann ja nichts anderes sein, also demzufolge, wie soll ich sagen, wird das halt auch die Wiederkunft Jesu sein. Und so haben sie begonnen zu verkündigen, Jesus kommt bald, er kommt 1844, 43, 44 wieder. Später wurde dann ein Datum festgelegt sogar noch. Sie waren völlig eigentlich in einer falschen Vorstellung. Ja? Aber Gott hat es zugelassen. Und dann kommt dieser Tag, er geht vorbei. Eine riesige Enttäuschung. Jesus kommt nicht wieder. Viele sind gegangen, es fand eine Sichtung statt, aber ein paar wenige haben gesagt, nein, aber wenn wir einfach schauen, wie Gott das gesegnet, wie es geführt hat, da muss etwas dran sein. Sie haben begonnen, die Bibel zu studieren. Sie haben dann da Offenbarung 10 gelesen und sie haben dann eigentlich festgestellt, hey, das ist genau das, was wir erlebt haben, genau das. Es war zuerst so süß in unserem Mund und nachher war es bitter. Und dann haben sie weitergelesen. Dann haben sie Vers 11 gelesen. Er sagte zu mir, du musst erneut über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige weissagen. Die Botschaft soll noch hinausgehen. Die Botschaft soll in alle Welt dringen. Und das ist schlussendlich der Auftrag, der uns gegeben wurde. Auch als Gemeinde. Ich meine, unsere Pioniere, die haben festgestellt, Wir sind von Gott gerufen worden, diese Welt zu weissagen, die Weissagungen kundzutun, die Welt zu warnen, die Welt vorzubereiten auf das Reich Gottes, die Welt vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu, zu sagen, was auf dieser Welt geschehen wird, all diese Erkenntnisse, die uns Gott gegeben hat. Und so haben sie angefangen, das umzusetzen. Und das Ergebnis haben wir heute, dass eine große, dass wir als Adventgemeinde eine große Bewegung sind weltweit. Ein paar wenige Menschen haben angefangen, wie bei den Jüngern, und eine riesige Sache ist daraus geworden. Ihr seid alle Teil davon. Und ich finde das wunderschön. Und wir müssen einfach eins wissen, dass auch dieser Auftrag, die Botschaft zu verkündigen, auch in der Verantwortung eines jedes Einzelnen unter uns liegt. Jeder von uns hat hier auch die Verantwortung, es weiterzubringen. Was braucht es dazu, um diese Botschaft auch in diese Welt zu bringen? Erst recht jetzt, ich meine, es sind 180 Jahre vergangen seither. Ja, 180 Jahre, und wir müssen uns wirklich fragen, okay, wir sind wesentlich näher bei der Wiederkunft als damals. Was braucht es dazu? Es ist ein neues Buch, es ist das Heft 3 von Haubeil. Helmut heißt er, ja. Und er sagt, entscheidend, eben, was braucht es dazu, die Botschaft weiterzubringen? Und er schreibt dann, oh, das ist am falschen Ort, Entschuldigung, hier sind wir. Die Voraussetzung, wenn ich anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen möchte, muss ich zuallererst selbst Jesus Christus gefunden haben. Das ist übrigens auf Seite 102. Und mit ihm eng verbunden sein. Die Bibel nennt das in Christus sein. Das wird 170 Mal im Neuen Testament in verschiedenen Formen erwähnt. Der Herr wünscht, dass wir über unsere eigene Beziehung zu ihm Klarheit haben. Und da schreibt der 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Und dann habe ich heute Heilsgewissheit. Bin ich sicher, dass ich erlöst bin, nicht am Lebensende, sondern jetzt? Und dann zitierte Robert Falkenberg. Robert Falkenberg war einmal Generalkonferenzpräsident und ist anschließend ein großer Missionspionier geworden oder gewesen oder immer noch. Er hat viel in der Mission gemacht. Und Robert Falkenberg, er hat immer gesagt, keine Gewissheit, keine Mission. Wir können andere unsere Rettung durch Christus nur dann glaubhaft bezeugen, wenn wir wissen, dass wir errettet sind. Das ist die Grundvoraussetzung für echte, gute Mission. Aber wie ist das so, wenn man schon jahrelang in der Gemeinde ist, wenn man schon Hunderten von Menschen erzählt hat von seiner Beziehung zu Jesus Christus, aber schlussendlich irgendwo einfach man dahin kommt, eigentlich, ich habe noch niemanden in die Gemeinde gebracht. In Lukas Kapitel 5, Lukas Kapitel 5, da heißt es, hoppala, will nicht kommen. Lukas 5 und dort ab Vers 4, Petrus, er ist mit seinen Jüngern auf dem Schiff, er ist am Fischen und auf jeden Fall ist er nachher, nein, sie haben gefischt. Aber Jesus, er beginnt eine Predigt, er fragt, ob er aufs Boot kann, um sich ein bisschen vom Ufer zu entfernen. Und dann hat er fertig geredet, Vers 4, und er sagte zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. ist ein wesentlicher Aspekt, der auch mir persönlich wichtig geworden ist. Wie oft haben wir unsere Netze ausgeworfen? Wie oft haben wir Menschen erzählt von unserer Beziehung zu Jesus Christus und haben nichts gefangen? Aber Jesus sagt hier, es ist nicht Petrus, der hinausgeht, sondern Jesus sagt zu Petrus, Petrus, wirf deine Netze aus. Und Petrus sagt, aufgrund deines Wortes werde ich es tun. Und er tut es. Und dann heißt es, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz zerriss. Und dann haben sie noch Hilfen geholt und sie haben alle noch mehr gefangen. Und Petrus kommt zum Schluss, dass er zu Jesus sagt, weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, wer Jesus ist und wie Jesus hier jetzt eben auch wirkt. Und in Johannes Kapitel 21, da haben wir eine ganz ähnliche Begebenheit am Schluss auch. Das ist nach der Auferstehung Jesu. Er steht am Ufer, Simon Petrus, er ist noch mit anderen Jüngern auf dem See am Fischen. Ja? Dann heißt es in Vers 3, sie gingen hinaus, stiegen sofort ins Boot und in derselben Nacht fingen sie nichts. Am Morgen steht Jesus da und er sagt auch wieder im Vers 6, werft das Netz an der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr finden. Und was machen sie? Sie tun es auch. Sie tun es auf das Wort Jesu hin. Und sie können es kaum noch einholen. Ja, und dann heißt es hier auch wiederum, und die Netze zerrissen nicht. Im Vers 11 habt ihr das. Das Netz wurde an Land gezogen, voll große Fische, es waren 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Da ist ein Unterschied, versteht ihr? Jesus sagt, macht, und sie tun's. Und das Ergebnis? 153 Fische. Ich werde darüber das nächste Mal wieder etwas sagen. Ich habe letztes Mal euch ein paar Dinge über diese Zahlen erklärt gehabt, die Zahlenwerte, auch der Zahlenwert von 153 ist spannend, aber darüber werde ich euch das nächste Mal dann etwas sagen. Aber einfach, dass wir sehen, das Wichtigste ist, auch wenn wir Enttäuschungen gehabt haben in unserem Leben, auch wenn wir noch niemand irgendwo diese frohe Botschaft gebracht haben oder dass sich noch niemand entschieden hat, Jesus sagt, mach, er ist der, nicht ich. Matthäus Kapitel 4. In Matthäus Kapitel 4, da steht auch etwas ganz Wesentliches. Und zwar sagt hier in Matthäus Kapitel 4 Jesus wiederum, und zwar in Vers 19, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie verließen ihre Netze und folgten ihm. Ich möchte euch zu Menschenfischern machen. In einer anderen Übersetzung steht hier, da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Ist die Hoffnung für alle. Wir sind dazu gerufen, dass wir Jesus in der Kraft und unter der Führung des Heiligen Geistes nachfolgen. Und er ist dafür verantwortlich, dass er dabei aus dir und mir Menschenfischer macht. Er hat gesagt, ich mache euch zum Menschenfischer. Er tut es, nicht du und ich. Er ist der Meister, ich bin der Lehrling. Das ist so wesentlich, versteht ihr? Nicht ich, er macht es. Er möchte mich zu einem Menschenfischer machen. Er möchte mich zu einem Menschen machen, der diesen Auftrag aus Offenbarung 10 erfüllt und tut. Und wie oft probieren wir es selber? Wie oft machen wir an irgendwelchen Programmen mit und denken, so, das ist es jetzt und so geht das jetzt? Ja, was haben die Jünger gemacht nach der Himmelfahrt? Ich meine, die müssen ja voll geladen gewesen sein. Wow, was wir jetzt erlebt haben. Jesus erlebt und er hat uns gezeigt, die ganze Botschaft. Wir haben es jetzt verstanden und sie waren voller Energie, um jetzt hinauszuströmen, um die Botschaft hinauszutragen. Und was machen die Jünger? Sie ziehen sich zurück. Sie begeben sich ins Kämmerlein oben, bleiben einmütig beieinander und beten. Warum beten sie? Sie beten um den Heiligen Geist. Gott hat ihnen, Jesus hat ihnen gesagt, geht nicht hinaus, bevor er nicht erfüllt sei mit dem Heiligen Geist. Und erst dann, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, sind sie hinausgegangen und haben die Botschaft gebracht und haben Großartiges bewirkt. Ich möchte dich ermutigen, hier etwas zu wagen. Ich möchte euch ermutigen, nicht zurückzuschauen auf das, wie ihr jetzt gelebt habt oder was ihr jetzt gemacht habt. Ich möchte euch einfach ermutigen, gebt euch Gott hin. Betet bewusst darum, jeden Tag. Ja? Und wenn ihr ins Gebet geht, dann betet darum, Herr, erfüll du mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte dir dienen. Ich liebe dich. Ich möchte in dir bleiben. Und ich möchte, Herr, deine Botschaft weitergeben. Öffne du Türen zu Menschen, die offen sind, deine Botschaft zu erfahren. Öffne du die Türen, damit ich schlussendlich auch eines Tages ja, da Bibelstunden geben kann, die Botschaft selber weitergeben kann. Versteht ihr, wenn ich zurückgehe in die Adventgeschichte, ja, ich kann mich erinnern, als ich in die Gemeinde kam, da gab es Spannungen bei uns. Weil wir hatten eine Gruppe Jugendliche bei uns, die voller Aktion, voller Energie Mission betreiben wollten. Und der Prediger hat gesagt, das ist meine Sache. Bibelstunden geben, das ist meine Sache. Ihr seid Statisten, ihr sollt die Säle füllen, wenn ich Evangelisationsvorträge habe, damit es noch etwas ausschaut, aber Bibelstunden gehören mir. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Und versteht ihr, die Bibel sagt uns, wenn du selber Bibelstunden gibst, weitergibst, ja, dann lernst du am meisten, da wächst du in deiner Beziehung zu Christus. Da bleibst du nicht stehen. Und versteht ihr, Gott führt euch diese Menschen zu, die ihr mit euren Gaben, mit euren Fähigkeiten schlussendlich auch erreichen könnt. Ja, Stefan, wieso bist du da? Ist mir persönlich jetzt gerade. Du bist da, Stefan, weil da jemand war, ja, der du bei deiner Arbeitsstelle begegnet hast und der eigentlich immer eine offene Tür bei dir hatte und der dich einfach eingeladen hat, du, ich habe Bibelstunden hier, willst du auch kommen? Ja. Die Silvi, die jetzt leider heute Morgen nicht unter uns ist, auch sie, ja, sie hatte einen Arbeitskollegen, der kein Prediger war, aber die haben die Bibel gemeinsam studiert. Und aufgrund dessen ist sie zum Glauben gekommen und hat schlussendlich diesen Schritt gemacht. Es sind nicht die Prediger. Versteht ihr? Und da verpasst ihr eben vieles. Ich möchte euch ermutigen dazu. Betet darum, einfach um einen Menschen, den ihr die Botschaft weitergeben könnt, mit der ihr die Bibel studieren könnt, Schritt für Schritt. Und das ist das, was euch weiterbringen wird. Ja. Ich habe einfach mittlerweile gemerkt, Gott führt immer mehr Menschen auch in meine Gegenwart. Ja, ich habe auch jetzt wieder eine sehr schwierige Aufgabe. Ich habe mir gerade gestern so die Frage gestellt, Chile, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Wenn du darüber predigst, oder, und du betest ja auch, und wo soll ich jetzt hingehen? Ich merke einfach in meinem Leben, dass ich mit immer mehr Menschen in Kontakt komme, die die Bibel studieren möchten, und die kommen auf ganz kuriose Art und Weise. Ich habe auch jetzt am Montag wieder ein Treffen, das wird relativ schwierig sein, aber einfach eine Herausforderung auch für mich, ja, die ich jetzt am Montag begegnen werde, Menschen, die eigentlich die Bibel studieren möchten, ja, und eigentlich auf dem Weg sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen dazu. Ich sage es einfach noch einmal, betet bewusst, macht bewusst diese Hingabe jeden Tag. betet darum, dass Gott euch die Augen öffnet, Türen öffnet, damit ihr Wege findet, wie ihr Menschen erreichen könnt. Und dass in euch eben der Wunsch ist, nicht einfach mal kurz ein kurzes Gespräch zu führen, sondern einfach eine Beziehung aufzubauen mit einem Menschen, der Jesus kennenlernen möchte. Und ihr könnt das. Und ich habe euch das letzte Mal auch schon gesagt, wenn Fragen da sind, ist der Prediger auch immer noch da, um helfen zu können. Es gibt mittlerweile so viel gutes Material, das ihr verwenden könnt, um eben auch die Botschaft weiterzugeben. Und das kann jeder unter euch. Und da wünsche ich euch wirklich auch Gottes Segen, in dieser Art auch von Mission vorwärts zu gehen, damit Jesus Christus auch bald wiederkommen kann. Ich freue mich, dann auch Ergebnisse zu hören. Am liebsten hätte ich euch den Platz gegeben, jedes Mal, wenn ich da bin und wenn ihr eure Erfahrungen erzählt, die ihr macht, wenn ihr wirklich betet, wenn ihr es hier vorne erzählen könnt. Wenn ihr sagt, ich habe gebetet, und ich habe gebetet, ich habe gerungen und Gott hat mich mit einem Menschen in Verbindung gebracht, ja, und ich konnte diesem Menschen, kann ich jetzt Bibelstunden geben. Ja. Das sind die Erfahrungen, die zählen, die wirklich uns gegenseitig dann eben auch motivieren, erbauen, eben auch vielleicht der eine oder andere etwas auszuprobieren. Wie bei diesem Mercedes. Ja? Es gibt verschiedene Wege und das heißt nicht einfach, es geht so oder es geht so. Aber wenn ihr euch einfach Gott zur Verfügung stellt, sagt, da bin ich, brauche mich, dann wird Gott euch brauchen. Dessen bin ich gewiss. Amen.